So, ich habe Sie ja vorher gebeten, ob Sie Fragen haben, Anregungen, Ergänzungen zu dem, was Sie da gehört haben. Weil mir sind ja einige gekommen bei diesen vielen unterschiedlichen Vorträgen. Aber ich wollte zuerst fragen, sozusagen Sie ins Publikum, ob Sie hier Ergänzungen haben. Sehe ich da Hände? Jemand, der ganz unbedingt was loswerden möchte? Offensichtlich nicht. Dann bleibt es wieder an mir hängen, dass ich die Fragen stelle. Na gut. Also ich habe jetzt sozusagen hier ein bisschen mitgeschrieben, was sozusagen die Hauptsachen waren. Einerseits mal von Ihnen sozusagen die Skepsis gegenüber den Blogs, die ja der Herr Beuer da ja unter anderem vertritt. Sozusagen hier sind sie jetzt nicht gut nebeneinander. Sozusagen hier wäre eine sozusagen eine Ebene, die sich aufgetan hat. Auf der anderen Seite habe ich ja irgendwie ein bisschen durchklingen gehört durch die einzelnen Vorträge bis auf den Unterschied vom Herrn Krisch, der sich schon gesagt hat, man muss sich selber wehren. Bei den anderen war sozusagen ein bisschen der Gedanke, man lässt wehren, also über Gesetze, über vielleicht ausgebildete pädagogische Inhalte. Also das wäre sozusagen ein Feld, das hier ab noch ein bisschen zu definieren wäre. Und etwas, was hier irgendwie sich wirklich durchzieht, war einerseits die ahnungslosen Erwachsenen, Eltern, Pädagogen, die eigentlich wenig Ahnung haben von dem, was die Kinder und die Jugendlichen im Netz da eigentlich so treiben. Und im Gegenzug dazu, dass es aber trotz alledem keine Anonymität mehr gibt. Also das war sozusagen der Bogen der heutigen Diskussion. Jetzt stelle ich einmal noch einmal an Sie die Frage, weil Sie ja begonnen haben, Herr Dobesberger. Würden Sie jetzt trotzdem einen Blog auch über Sie zulassen, wo Sie sozusagen mitmachen würden, auch auf die Gefahr hin jetzt, dass Sie vielleicht doch was preisgeben von Ihnen?
Also ich würde über mich kann machen. Wie gesagt, meine Einschätzung ist, dass das Aufwand und Ergebnis, wenn man so will, kann sinnvoll im Verhältnis zueinander stehen. Wenn jemand einen Blog unter dem Titel macht, ich möchte für mich selbst vor allem reflektieren, was ich denn so tue und möglicherweise irgendwann nachschauen kann, was ich am 1. September oder wann auch immer gemacht habe, dann kann er Tagebuch schreiben, dann kann er das ins Internet machen. Das ist jedem selbst überlassen. Also ich würde nicht sagen, dass in die Richtung irgendwas verboten werden sollte. Mein Eindruck von dem, was man ihr angeschaut war, ist unter dem Titel mehr Transparenz, mehr Information, habe ich dann nicht viel gefunden. Mag sein, dass ich nicht richtig oder nicht ausreichend gesucht habe, aber zu sagen, das ist ein Medium, wo es mehr Informationen zum Beispiel über Politiker gibt, die ich als relevant einschätze, habe ich nichts entdeckt. Ja? Also das, wie gesagt, natürlich kann man jetzt, genauso legitim ist es, stundenlang am Telefon zu tratschen oder stundenlang im Kaffeehaus zu tratschen. Das ist alles legitim, aber unter dem Gesichtspunkt mehr relevante Informationen zu kriegen, bin ich skeptisch, dass das was bringt.
Jetzt gebe ich die andere Frage zurück in die Runde. Die ahnungslosen Erwachsenen in verschiedenen Bereichen, einerseits vielleicht auch didaktischen, pädagogischen Ansatz, gerade bei den Eltern, die ja da keine wirklich fundierte Ausbildung in diese Richtung haben, bis hin sozusagen wir alle, die wir das Netz nutzen, im Sinne ihrer Datensparsamkeit, wie Herr Schmidbauer, Entschuldigung, ich habe so ein furchtbares Namensgedächtnis, wie würden Sie denn das sehen von der rechtlichen Sache her, Datensparsamkeit, würden Sie auch dazu raten?
Ja, vorerst noch ganz kurz zu dem, was mein Vorredner gesprochen hat bezüglich der Weblogs. Was diese Politikerseite ihres Schulfreundes betrifft, muss man sagen, da haben sie auf der falschen Seite gesurft. Es gibt nämlich schon Politiker, die etwas zu sagen haben im Internet und zwar sehr interessante Informationen preisgeben, die auch demokratiepolitisch sehr wertvoll sind und auch der Transparenz dienen. Was andere Blogs betrifft, natürlich wird kaum jemanden interessieren, wo ich meinen Urlaub verbracht habe oder was ich daheim in meinen vier Wänden tue. Aber ich führe auch so etwas Ähnliches wie einen Weblog, wenn auch nicht so interaktiv. Schreibe aber dort die Dinge rein, wo ich mir denke, die sind für mein Publikum interessant. Also rechtliche Informationen, Gedanken zu rechtlichen Entwicklungen, Dinge, die gerade in den Medien aktuell diskutiert werden. Und wo ich mir denke, ich habe jetzt keine Zeit dazu, einen Aufsatz zu schreiben, sondern ich schreibe kurz eine halbe Seite die wesentlichen Gedanken nieder, was mir an der Medienberichterstattung sauer aufstößt oder wo ich mir denke, da läuft etwas schief. Das sind Dinge, mit denen man schon, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, etwas bewirken kann. Natürlich ist das immer sehr fraglich und manche Leute haben auch die Einstellung, man kann in unserer jetzigen Demokratie überhaupt nichts mehr bewirken, weil man als Einzelner keinen Einfluss hat. Man ist verdammt dazu, zu den Wahlen zu gehen und dort seinen Stimmzettel abzugeben und kann letztendlich dort eigentlich auch nur die Wahl zwischen Teufel und Beelzebub mehr oder minder. Ganz so ist es aber, glaube ich, nicht. Vielleicht bin ich dazu auch zu viel Idealist. Ich glaube, dass man, wenn man Dinge sachlich erörtert, Informationen bietet, letztendlich eine sachliche Diskussion auch in Gang bringen kann, Informationen weitergeben kann. Eine solche Website und auch ein Weblog wirkt ja als Multiplikator. Es ist ja nicht nur so, dass das dort gelesen wird, sondern das wird dann weitergegeben. Und im Sinne der Chaos-Theorie, die mir da immer einfällt, auch ein Flügelschlag in China kann einen Orkan in Amerika auslösen, ganz extrem formuliert. Man muss das natürlich ein bisschen reduzieren. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man als Einzelner, wenn man gute Information bietet, gehört wird im Internet, auch im österreichischen Internet. Und zur zweiten Frage, was die Medienkompetenz der Eltern betrifft, das ist natürlich ganz ein allgemeines Problem, diese digitale Kluft, die sich quer durch die ganze Welt spannt. Das ist also von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land, von Generation zu Generation ein Problem geworden, dass eine neue Technik, die so rasant Einzug gehalten hat in unseren Alltag, viele Leute überfordert und auf der anderen Seite die junge Generation in dieses Medium direkt hineinwächst und damit aufwächst und damit einen ganz anderen Zugang hat, den auch ich, der mich ja doch schon lange mit diesem Medium beschäftige und auch nehme für mich in Anspruch, dass ich technisch interessiert bin, aber mein Sohn wird mich, der ist jetzt 12, in 2 Jahren wird er mich überflügeln, was das Wissen betrifft. Jetzt weiß ich noch mehr. Was man dagegen machen soll, oder soll man etwas dagegen machen, oder kann man dagegen etwas machen, auch da bin ich bis zu einem gewissen Grad Optimist, wenn es natürlich kein Allheilmittel gibt, aber ich glaube, Information, Aufklärung und letztendlich Wissenserwerb ist einfach notwendig, überall, auch bei den Jungen. Und mein Ansatz ist, also wir sitzen ja heute in einer Veranstaltung, wo leider sehr wenig interessiertes Publikum gekommen ist. Umso mehr freut mich, dass wenigstens ein paar ausgeharrt haben. Dass das Bewusstsein, dass diese Information gerade für die Eltern und als zweite Gruppe gerade auch für die Lehrer einfach absolut notwendig ist. Man kann seinen Elternjob und man kann seinen Lehrerjob in Zukunft nicht mehr ausüben, wenn man dieses Thema ausklammert. Ich habe es auch den Kollegen schon vor 5, 6 Jahren gesagt, wie der Computer und das Internet eingezogen ist. Da haben viele Leute geglaubt, naja, bis zu meiner Pension rühre ich das Ding nicht an und mich interessiert das Internet nicht. Das ist ein Irrtum. Auch jemand, der heute vor der Pension steht, muss sich damit auseinandersetzen. Und gerade das Internet ist das ideale Medium für Pensionisten, bitte, das darf man auch nicht vergessen. Und noch einmal zu den Kindern zurück. Ich glaube, man muss verstärkt, weil man vielleicht die Eltern nicht so leicht erreicht, bei den Lehrern ansetzen, dass diese Medienkompetenz einfach als eine Aufgabe, wo das Elternhaus zum Teil leider versagt, übernehmen. Und bei den Lehrern muss man bei der Ausbildung ansetzen, dass halt das ist ja nicht wahnsinnig viel, das sind ein paar wesentliche Grundzüge. Es wird ja auch Verkehrserziehung gemacht in der Schule, nicht? Und es müsste dringend auch Medienerziehung gemacht werden.
Ich knüpfe da gern an bei der Medienerziehung und gebe es sozusagen zu unserer Kollegin nach Deutschland. Sie haben ja in Ihrem Vortrag ja ganz massiv und ganz stark genau auch das gefordert, dass es hier eine Medienpädagogik, eine Medienerziehung, Sie haben es zwar nicht so genannt, aber im Grunde wahrscheinlich impliziert so gemeint geben soll. Wie sozusagen funktioniert das in Deutschland? Bieten Sie da Kurse an, um hier die Leute sicherer zu machen, dass sie sicher sind im Netz in den verschiedenen, ob als Eltern oder als Pädagoge? Oder haben Sie, ich sage jetzt mal, Bücher haben wir gesehen, dass Sie haben. Wie gehen Sie da an Ihr Zielpublikum heran?
Also in erster Linie sind es natürlich die Multiplikatoren, die wir fortbilden, wobei man sagen muss, dass Lehrerinnen und Lehrer eher zu dem Klientel gehören, die nicht unbedingt an unserer Fortbildung teilnehmen. Sind oftmals Ganztagsveranstaltungen, dann ist immer die perfekte Ausrede, ich muss ja vormittags unterrichten und deswegen kann ich nicht kommen. Also sind es eher diejenigen, die aus dem Vorschulbereich kommen oder aus der Jugendpflege. Und wir bieten halt Seminare zu den Themen an, zum Beispiel auch Sicherheit im Internet, so wie das Thema heute ja auch ist. Haben jetzt ganz aktuell ein Projekt im letzten Jahr begonnen, was sich jetzt noch bis 2008 durchzieht. Und zwar haben wir Elternmedientrainer ausgebildet. Das heißt, das Land Niedersachsen wollte ganz gerne, dass verstärkt Elternarbeit hinsichtlich der Medienpädagogik im Land stattfindet. Wir haben gesagt, die Landesstelle Jugendschutz kann das nicht mehr abfedern. Wir sind personell auch ziemlich unterbesetzt, muss man sagen. Und wir haben auch nicht in erster Linie die Elternarbeit als Zielgruppe, sondern die Multiplikatorenfortbildung. Wir können aber gerne ein Projekt machen, wo wir pädagogische Fachkräfte hinsichtlich der Medienpädagogik ausbilden. Also nicht nur zum Thema Internet, sondern auch Fernsehen, Computerspiele, Handy und Werbung, die dann als Elternmedientrainer im Lande Niedersachsen zur Verfügung stehen, um gezielt Elternangebote zu machen. Und das ist der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben. Mittlerweile gibt es 48 dieser Elternmedientrainer quer verteilt durch Niedersachsen. Und 2008 soll nochmal 25 dazukommen, sodass wir dann hoffentlich in jedem Landkreis mindestens einen Elternmedientrainer haben, den man buchen kann. Wobei man sagen muss, dass dieses Buchen der Elternmedientrainer natürlich nicht kostenlos ist. So viel Geld hatte dann das Sozialministerium in Niedersachsen dann doch nicht, um das zu unterstützen. Und bei der Lehrerausbildung sind wir da so ein bisschen außen vor. Das ist eher der Bereich des Kultusministeriums und daher wir ans Sozialministerium angesiedelt sind, gibt es da zwar Kooperationen, aber das ist nicht in erster Linie die Aufgabe der Landesstelle Jugendschutz.
Aber trotzdem die Idee, Eltern hier sozusagen als Multiplikatoren auszubilden, glaube ich, könnten wir uns in Österreich auch ein bisschen sozusagen annehmen und dies weiterverfolgen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Und jetzt möchte ich gern Sie, Herr Beuer, was fragen, und zwar, Sie haben ja als letztes gesprochen und Sie haben natürlich alles gehört, was, sage jetzt mal, die Erwachsenen, es sind natürlich auch Erwachsene, aber sozusagen, da sind doch ein bisschen Altersunterschiede dazwischen, so über die Jugendlichen gesagt haben, was sie alles tun sollen oder was sie nicht tun können. Wie sehen Sie das? Ich meine, Sie betreiben zwar diesen Blog, aber wie würden Sie denn das sehen, wenn Ihnen Erwachsene einfach sagt, das darf man nicht oder vielleicht doch Filterprogramme oder doch irgendwie geschützte Räume, die Anonymität irgendwie aufgeben oder doch bewahren. Wie stehen Sie denn da dazu?
Also Filter finde ich grundsätzlich einmal für den absolut falschen Weg. Das Ganze war jetzt sehr auf ein Programm, also von Ihnen die Präsentation war auf ein Programm spezialisiert, den Internet Explorer. Ich als junger Erwachsener oder eben als Jugendlicher gehe dann ins Internet auf mozilla.com und innerhalb von 30 Sekunden habe ich einen Firefox-Webbrowser, der keinen einzigen Filter oder keine einzige Seite filtert. Also Filter sind von vornherein der falsche Weg. Ich kenne auch keinen einzigen Jugendlichen, der hauptsächlich nur auf Selbstmordforen unterwegs ist. Ich selbst auch nicht. Also ich sehe da eigentlich kein Problem und so. Ich habe bei meinem Blogging-System eingebaut, dass man Blogs zum Beispiel für alle oder nur für Freunde oder nur für sich selbst veröffentlichen kann. Natürlich interessiert es niemanden auf der Welt, ob ich jetzt gerade hier sitze oder zu Hause im Bett liege und schlafe. Aber es gibt zum Beispiel auch Dinge, Konzertberichte oder so oder Fotos von Konzerten. Das interessiert schon die meisten Konzertgeher. Vor allem, wenn man sich selbst dann auf einer anderen Webseite halt vor einem Foto sieht, dann ist man, denke ich, als Jugendlicher schon dabei und schaut sich das an und stöbert ein bisschen herum.
Jetzt habe ich nur eine Zusatzfrage. Was würden Sie sozusagen aus Ihrer Sicht den Erwachsenen raten, was sie tun sollen mit den Kindern und den Jugendlichen? Weil es gibt ja doch Dinge, wo Kinder schützenswert sind und noch vielleicht sozusagen noch nicht die geistige Reife haben, wie dann vielleicht in 10 Jahren oder mit 18 oder mit 19.
Ja, das ist grundsätzlich schwer zu sagen, da ich selbst noch kein Kind erzogen habe, deswegen kann ich das noch nicht so leicht beantworten. Ich würde das so machen, dass ich einfach einmal zusammen ins Internet schaue und mir mal durchsucht, was schaut sich dann das Kind an und wo kann man da sich ein bisschen damit befassen, selbst auch. Ich glaube nicht, dass jetzt sich irgendein Sechsjähriger oder so in irgendeine Seite einloggt, in die er sich nicht einloggen sollte, freiwillig zumindest nicht. Und ich denke nicht, dass es da so große Probleme gibt, wie es jetzt heute hier präsentiert wurde.
Also Sie plädieren für das Vertrauen zwischen den Generationen, für Kinder, Eltern und Pädagogen, damit man hier gemeinsam sozusagen, falls man mal auf eine Seite kommt, das gemeinsam besprechen kann und vielleicht auch irgendwelche Ängste oder sonst was ausräumen kann.
Ja.
Ich habe es registriert, ich würde nur gern vorher noch eine Frage an Herrn Christ stellen. Die Anonymität, Goodbye Privacy, ist ja sozusagen das Thema, das Verlassen der Anonymität. Sie haben das ja in Ihrem Vortrag sehr drastisch geschildert, was uns alles blüht, also abgesehen davon, dass wenn ich irgendwann mal ein Kleidungsstück kaufe, dann das Licht angeht und die Heizung wärmer wird und wahrscheinlich mir gleich sozusagen mein Schwepps oder sonst was auf den Tisch gestellt wird im Lokal und dass ich es bestellt habe, ist sozusagen, muss man sich davor fürchten? Also wenn es in dieser Drastigkeit, würde ich sagen, also würde ich mich schon ein bisschen überlegen, was ich tue in Zukunft. Aber wird das wirklich sozusagen so für die Allgemeinheit so sein oder wird das eher sozusagen einige bestimmte Gruppen treffen?
Es wird, denke ich, die Allgemeinheit treffen, wobei wir da von einer Technologie sprechen, die jetzt sehr jung ist, sehr eben gerade dabei ist, in den Markt einzudringen und uns da aktiver zu werden. Es gibt, was das betrifft, ganz massive Bedenken natürlich, was die Privatsphäre betrifft und auch die Sicherheit betrifft. Und es ist jetzt derzeit ein politischer Prozess einfach im Gange, wo untersucht wird, auf europäischer Ebene, ist vor ein paar Tagen im Rahmen der Ars Electronica auch erwähnt worden, gibt im Rahmen der Europäischen Kommission eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema RFID und Privacy und Sicherheit beschäftigt, da bin ich unter anderem auch dort. Und wo es einfach darum geht, okay, was sind die Interessen der Anwender, also der Industrie, der Wirtschaft, wofür wollen die das nützen, wie zum Beispiel, was mir als Beispiel einfällt, in Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel wird das in Deutschland zum Beispiel schon verwendet, unter Beaufsichtigung durch die Datenschützer, das ist vorher genau abgecheckt worden, ob das in Ordnung ist auf die Art und Weise. Und man schaut sich eben jetzt an, okay, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es dafür, wo liegen die Probleme, muss man regulierend eingreifen, muss die Politik was tun, ist es eher gefragt, irgendwelche Best Practices zu finden und zu sagen, okay, in denen, da gibt es eher kein Problem, da eher schon. Und ich glaube, darum ist, das ist auch der Punkt, um den es immer geht, einen gesellschaftlichen Ausgleich zwischen den Interessen zu finden und die Technikgestaltung so zu beeinflussen, dass am Schluss für alle akzeptables Ergebnis rauskommt. Es geht nicht darum, Technik zu verhindern, es geht nicht darum, irgendwas zu dämonisieren oder zu sagen, das ist jetzt schlecht, sondern es geht darum, einen vernünftigen Umgang damit zu finden. Und insofern bin ich auch völlig beim Herrn Beuer, was die Filter betrifft, dass es technisch ein völlig hoffnungsloser Ansatz ist. Es kann nicht funktionieren. Ich denke, es wäre in dem Hinblick viel wesentlicher mit den Kindern und Jugendlichen einfach die Phänomene zu besprechen, die einem begegnen. Sei das jetzt eben NS-Inhalte oder was auch immer, alles, was wir als problematisch als Erwachsene definieren und wo wir uns Sorgen darüber machen, ist es einfach wichtig, das mit den Kindern und Jugendlichen zu besprechen und einfach uns auszutauschen, wo wir die Probleme sehen, warum das schwierig ist und wie man damit umgehen kann. Das technisch verhindern zu wollen, ist völlig aussichtslos und das werden die Kinder den Erwachsenen immer voran sein, was die Technik betrifft, weil man als Erwachsener einfach auch nicht die Zeit dazu hat, sich pausenlos mit irgendwelchen technischen Neuerungen zu beschäftigen, sondern sich dann in einem speziellen Bereich auskennt. Und insofern denke ich, ist es insgesamt sehr wichtig, ausgleichend zu wirken, sie auszutauschen und versuchen, Konsens zu finden.
Danke. Sie wollten vorher was beitragen?
Es ist jetzt im Prinzip zu opfern. Erziehung oder Pädagogik kann meiner Ansicht nach nie technisch erledigt werden. Also es kann kein Filter, kein Ersatz für die Kommunikation zwischen Kindern und und ihren Eltern oder Lehrern oder wie auch immer sein. Es muss eine Auseinandersetzung ums Internet oder was auch immer geben. Ja. Und auch um die Inhalte, die drin vorkommen. Da kann einmal Filter oder sonst irgendeine technische Lösung ein kurzzeitiges, ein begrenztes Hilfsmittel sein. Aber im Mittelpunkt muss stehen, dass die Auseinandersetzung zwischen den Kindern und den Erwachsenen geht. Und das mit dem Filter, wir haben das selbst einmal probiert, das Problem war, dann ist überhaupt nichts mehr gegangen. Ne? Weil wenn das irgendeinen Sinn ergeben soll, dann geht gar nichts mehr. Ne? Also von daher halte ich das, ja, vielleicht hilft es einmal 14 Tage oder so bei einem Siebenjährigen, aber mehr wahrscheinlich nicht.
Jetzt wieder meine Frage ins Publikum, ob sich da jetzt schon was getan hat, irgendwelche Fragen, Ergänzungen? Oh, okay. Ja, also wir haben nämlich an und für sich unsere Zeit wunderbar genutzt. Es ist nämlich jetzt kurz nach 12, wo wir ein bisschen später angefangen haben. Ich denke, wir schließen das. Wir haben ein Wort mitgenommen, und das ist, denke ich mal, für alle, das ist Vertrauen. Vertrauen in alle Richtungen, Vertrauen auf das Gesetz, Vertrauen zwischen den Generationen, Vertrauen auf sozusagen regulierende Maßnahmen zwischen Wirtschaft, Usern, potenziellen Abnehmern. Ich glaube, mit dem können wir schließen. Ich hoffe, wir alle sind sicher im Netz, in allen Varianten sicher, dass man uns findet und sicher, dass man nur das findet, was wir uns finden lassen von uns selber. In diesem Sinne möchte ich dieses Symposium schließen. Mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Beiträge, Ihnen, dass Sie aufgestanden sind, am Samstag hierher gekommen sind und bis zum Schluss da geblieben sind.